bei Natoke Frame 25. Ich habe eigentlich nur zwei Fragen. Und zwar, einmal wollte ich wissen, als man die Dokumentation gesehen hat, ging es einem ja immer so, man hat die Filmausschnitte gesehen, hat überlegt, wer sagt jetzt was dazu aus? Und bei Shining hatte ich erwartet, vielleicht sagt ja auch Stephen King etwas dazu. War nicht bereit, eine Aussage zu machen? Wäre meine erste Frage gewesen.
Ich habe Stephen King gar nicht gefragt. Das Problem war ohnehin, dass ich viel zu viel Material hatte.
Wer war denn der eine und wer war denn der andere? Den einen, ich glaube, den kenne ich, aber der klingt heute so ganz anders. Hallo Reinhard.
Hallo Marie. Es ist ein bisschen zum Schmunzeln. Ja. Der eine war ich vor 25 Jahren, ziemlich genau.
Vor 25 Jahren. Du hast dich stimmlich verändert und auch optisch. Du hast mir ein Bild gezeigt von damals. Du bist einfach älter geworden und hast dich verändert. So ist das Leben.
Ja, das war jetzt auch in Vorbereitung auf das Gespräch interessant, da ich es nochmal geschaut habe, wie war das damals bei meiner allerersten Berlinale 2001, wie sah ich aus, wie klang ich, und da ging es mir auch so beim Foto anschauen, dass man dachte, so war ich damals drauf, und ich war aber gleich wieder in einer Situation drin, ich habe mich sofort wieder so als Studierenden gesehen, der eben mal zur Berlinale fährt.
Der mal zur Berlinale, um es vielleicht noch kurz rund zu machen, was war das jetzt für ein Ausschnitt, den wir gehört haben?
Das war ein Ausschnitt einer Pressekonferenz, war meine allererste Frage, die ich je auf der Berlinale, also bei den internationalen Filmfestspielen in Berlin, bei einer Pressekonferenz gestellt habe. Das war damals eine dreiteilige Dokumentation über Stanley Kubrick, den Regisseur, aha, Life in Pictures. Und der Mann, den wir gehört haben, der auf Deutsch geantwortet hat, das war Jan Harlan, der Stanley Kubrick Produzent und gleichzeitig sein Schwager. Also der war quasi von Stanley Kubricks Ehefrau der Bruder, also Stanley Kubrick eigentlich Amerikaner, hatte eine deutsche Ehefrau und deswegen auch einen deutschen Schwager. Und der hat eben ab Clockwork Orange, Jan Harlan, alle Stanley Kubrick-Filme produziert, eben auch Ice White Shut oder Full Metal Jacket. Und da war die Gelegenheit, eine Frage zu stellen. Und du ahnst es schon, das war wirklich eine Überwindung. Und ich habe es auch nur gemacht, weil ich wusste, ich kann die Frage auf Deutsch stellen, muss ich nicht auf Englisch stellen, weil die Pressekonferenz war zu 90% damals in Englisch. Er hat ja auch in den USA oder beziehungsweise Großbritannien gelebt. Und da war die Gelegenheit da. Und so war das. Das war die allererste Frage damals im Februar 2001.
Auf einer Skala von 1 bis 10, wie aufgeregt warst du in diesem Moment?
Also wenn 10 total aufgeregt ist, war es eine 10.
Mhm. 2001 bist du das erste Mal zur Berlinale gefahren. Wir müssen, das habe ich mir gemerkt aus einem Gespräch, was wir hier im Radio vor kurzem hatten mit ganz unterschiedlichen Menschen, die hier zu tun haben, und ein noch sehr junger Mensch meinte irgendwann, sorry, was ist denn eigentlich die Berlinale? Also für ihn war das noch gar kein Begriff. Deswegen tatsächlich zu Beginn an dich die Frage, was ist denn die Berlinale?
Mir ging es auch so, das ist eine absolut berechtigte Frage. Die Berlinale, das ist ein Filmfestival, an dem 10 Tage Filme aus aller Welt gezeigt werden. Es gibt verschiedene Sektionen dann auch, also am Ende werden über 300 Filme auch in diesem Jahr gezeigt worden sein. Und die wichtigste Sektion, da ist es überschaubar, da laufen dieses Jahr nur 22 Filme, ist der Wettbewerb. Und da gibt es dann am Ende Preise. Also es ist wie so ein Sportwettbewerb. Auch bei Filmen ist das immer so ein bisschen absurd, aber genau darum geht es. Und beim Sportwettbewerb gibt es ja auch eine Jury. In dem Fall gibt es eine internationale Jury, die eben für den Wettbewerb zuständig ist. Das ist die Berlinale. Und die gibt es seit 1951 in Berlin. Offiziell heißen sie auch immer noch die internationalen Filmfestspiele Berlin. Das wäre selbsterklärender. Aber irgendein Film Journalist hat in den 50ern schon diese Berlinale Anspielung gemacht, weil in Venedig die Filmfestspiele Biennale heißen. Deswegen hahaha, diese Anspielung, die sie jetzt insofern durchgesetzt hat, dass sie jetzt auch die offizielle Internetseite so heißen, alle einfach nur noch ganz selbstverständlich von der Berlinale reden. Aber deswegen auch wichtig, das immer noch mal zu erklären, weil so selbstverständlich ist es dann eben doch nicht.
Nun könnte man sagen, es ist so ein Filme gucken oder Filmewettbewerb neben vielen, aber Berlin ist ja an sich schon eine besondere Stadt. Du sagst 50er Jahre, da war ja in Deutschland noch geteilt. Und auch sonst ist ja Berlin schon, ich weiß nicht, was hat das mit der Stadt zu tun oder was macht die Berlinale irgendwie besonders oder was ist so ihre Besonderheit?
Die Besonderheit ist wirklich, dass, also ganz am Anfang, um mal geschichtlich zu werden, hat es natürlich noch viel mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun und viel damit, dass man sich positionieren wollte. Das Deutschland war geteilt, Berlin war geteilt. Das alte West-Berlin hatte so einen Sonderstatus, war ja umzingelt, wenn man so möchte, von der DDR. Und da wollte natürlich möglichst viele kulturelle Ereignisse auch machen, um so Leuchtturmprojekte zu haben. So ist 1951 die Berlinale entstanden. Es war auch ein amerikanischer Filmoffizier, der dafür zuständig war, der sich damit gekümmert hat. Und so ist sie aufs Tablett gebracht wurden. Und das Alleinstellungsmerkmal, das konnte man damals nicht wissen, was sich aber mit der Zeit immer mehr entwickelt hat im Vergleich zu anderen vielen internationalen Festivals, ist, dass es ein Publikumsfestival ist. Also, dass auch du und ich und ihr da draußen dahin fahren könnt und wir die Filme anschauen können, während andere Filmfestivals, ich habe eben schon Venedig genannt, in Italien oder Cannes in Frankreich, das ist für ein reines Fachpublikum, für Filmverleiherinnen, für Journalisten, aber eben nicht für Leute, die einfach mal so hingehen wollen.
Und 2001 bist du ja auch nicht nur einfach so hingegangen, sondern du bist da schon in einer bestimmten Rolle akkreditiert hingegangen. Oder wie war das? Wie kamst du? Wir müssen jetzt innerhalb von 30 Sekunden bitte den Werdegang von dem jungen Reinhard, der gerne Filme guckt, hin zu dem, der plötzlich in so einer Pressekonferenz sitzt, den Schwenk machen. Wie war das?
Deswegen habe ich eben gesagt, ich habe mich sofort dann in der Situation wiedergesehen, in der ich mich befunden habe. Ich war Student und wir haben es eben auch gehört, wer sich noch erinnern kann. Ich habe mich ja anfangs bei der Pressekonferenz vorgestellt, artig, also meinen Namen, Reinhard Hucke und dann immer das jeweilige Medium. Und ich muss jetzt auch schmunzeln, aber es ist gut, diese Aufnahme noch zu haben. Frame 25, das war damals eine studentische Filmzeitung in Jena, die ein Freund ins Leben gerufen hat. Das 25. Bild, deswegen Frame 25, also wir als 25. Bild, also Filme haben ja nur 24 Bilder die Sekunde und wir sind die Kritik mit dem 25. Bild, also sehr, sehr umständlich schon gedacht, dieser
aber,
Titel.
Aber toll, ja, kreativ auch.
Sehr kreativ vom damaligen Freund und das war wirklich, ich glaube, es gab am Ende 12 Ausgaben von dieser Frame 25, aber genau in dieser Zeit 2001 gab es die eben und ich musste übrigens auch erstmal das Wort Akkreditierung lernen, das heißt der Zugangsberechtigung, also ich brauchte einen Grund, ein Medium musste ich finden, für das ich dann eben berichten konnte. Und das war eben diese Zeitschrift Frame 25. Und damals muss man auch sagen, das wäre heute anders. Heute würden die mich auslachen, wenn ich sage, ich habe hier so ein kleines Studentenplättchen und ich möchte von der Berlinale berichten. Aber damals waren die Verantwortlichen der Berlinale sehr großzügig und haben das akzeptiert und haben mir einen Presseausweis gegeben. So bin ich da hingekommen.
Und wir haben jetzt den Ausschnitt gehört aus der ersten Pressekonferenz. Wie erinnerst du dich an die erste, also an das erste Mal dort zu sein? Warst du überfordert? War das alles easy? Wusstest du, wo du hin musstest? Ich glaube wahrscheinlich nicht. Also an was sind so die Dinge, die in deinem Kopf jetzt aufsprießen, wenn du an dieses erste Mal denkst?
Genau das. Also ich war überfordert und ich musste sozusagen, während es passierte, während das Festival lief, erstmal laufen lernen und das mitbekommen. Und ich hatte jetzt im Nachhinein, würde ich das mal so bezeichnen, wie so eine Art Mentor, den ich da kennengelernt habe. Das war ein Radiojournalist vom heutigen RBB, damals noch ORB, der für Antenne Brandenburg berichtet hat, Jürgen Büsselberg. Ich habe ihn auch mal nachgeschaut im Internet, ihn gibt es auch wirklich noch. Und der hat mir so ein paar Dinge erklärt. Aber ich weiß noch, das allererste, was ich gemacht habe, war eben erstmal zum Potsdamer Platz zu fahren. Da hat damals auch schon vieles sich abgespielt in Berlin. Und mir erstmal den Presseausweis zu holen und den damaligen Eröffnungsfilm mir anzuschauen. Das war ein Film über die Schlacht bei Stalingrad im Zweiten Weltkrieg, heute völlig vergessen. Dual Enemy at the Gates mit Jude Law, den man ja heute noch kennt. Das habe ich angeschaut, aber ich weiß noch genau, wie dann eben ich zufällig neben Jürgen Büsselberg saß und der dann mich fragte, ob ich noch mit zur PK gehe und ich wusste gar nicht, was diese Abkürzung heißt. Das hätte jetzt auch irgendwie die Pinguinküche sein können. Aber ich bin ihm einfach gefolgt. Ich wollte nicht zugeben, dass ich gar nicht weiß, was es ist. Und dann habe ich aber gemerkt, PK, das sagen hier alle zu Pressekonferenz. Und da habe ich dann die erste Pressekonferenz miterlebt und da habe ich so nach und nach erstmal lernen müssen, wo sind die Abspielstätten? Welche Filme kann ich eigentlich alles anschauen? Was für unterschiedliche Sektionen gibt? Ganz am Anfang wusste ich nicht mal, was ja eigentlich logisch ist, dass die Filme alle im Original mit Untertiteln gezeigt werden. Ich dachte genau so, dass ich kriege ja die deutschen Fassungen, aber das ist natürlich bei Filmfestivals nicht so. Aber so war das. Also ich habe ganz, ganz viel erstmal noch lernen müssen.
Ach siehst du, ich lerne jetzt auch, indem du mir Sachen erzählst, auch völlig neue Dinge dazu. Das ist quasi auch heute noch so, dass die Filme im Original, ist ja, ergibt irgendwie auch Sinn, wenn es darum geht, einen Film zu bewerten, den im Original zu sehen.
Genau das, und das ist auch der Grund, ich habe danach genau das gleiche wie du gedacht, ja logisch eigentlich. Und das ist natürlich so, dass im Zweifel, also da können sich alle immer drauf einigen, wenn es jetzt ein chinesischer Film ist, da kommen natürlich keine deutschen Untertitel, sondern Englisch. Wenn aber das ein Film ist, der auf Englisch ist im Original, dann gibt es dann auch deutsche Untertitel. Also Englisch ist sozusagen die Sprache, auf die man sich immer einigen muss, entweder akustisch oder dann eben mit Untertiteln. Mhm. Also das kriegen dann auch alle mit. Und wenn natürlich ein deutscher Film läuft, dann wird er im Original auf Deutsch gezeigt, das ist klar.
Du hast gesagt, die Berlinale ist ein Publikumsfilmfestspiel, das heißt, da können auch normale Menschen hingehen. Aber wie setzt sich denn das Publikum zusammen? Also es sind ja wahrscheinlich trotzdem auch viele, viele Leute da, die für Presse oder für Verleih oder irgendwie aus dem Filmgeschäft dabei sind, oder?
Definitiv, deswegen gibt es ganz verschiedene Kontingente, das ist sicher in der Organisation alles schwierig, also es gibt extra Platzhalter, nennen wir es mal so, Kontingente, die freigehalten werden für schreibende Journalisten, für Radiojournalisten. Und dann gibt es natürlich auch immer Plätze für eben Leute wie du und ich, wobei wir ja auch Journalisten sind, aber für die Leute, die jetzt zumindest zuhören. Und da muss man dann immer schauen. Und manchmal ist aber auch so, es kann dir passieren, dass du jetzt einen Film schauen willst und das heißt ausverkauft. Und dann ist aber irgendein Kontingent nicht ganz ausgeschöpft und Karten gehen wieder in den großen Topf rein. Deswegen kann ich immer empfehlen, immer wieder mal gucken. Und dann sieht man, ach, der Film, der eigentlich heute früh noch ausverkauft war, ist heute Abend dann plötzlich wieder verfügbar.
Hm. Und im Vorgespräch hast du mir auch gesagt, dass die Sache mit den Akkreditierungen damals noch einfacher war als heute. Also, dass du heute wahrscheinlich mit deiner Studi-Zeitung aus Jena nicht mehr die Chancen hättest, dabei sein zu können?
Das ist richtig. Da hätte ich keine Chance mehr. Heute ist so, das ist ein bisschen das Pendant. Ich glaube, damals haben die gesehen, ach, junge Menschen, Student und so weiter, denen gibt man eine Chance. Heute hätte ich wahrscheinlich trotzdem eine Chance als Influencer, wobei es die auch wie Sand am Meer gibt. Also ich glaube, da musst du auch schon nachweisen, dass du eine gewisse Gefolgschaft hast. Aber ich glaube, da gucken sie schon. Aber als Influencer, der eben sich mit Filmen auseinandersetzt, hast du natürlich heute auch wieder eine Chance. Aber so klassisch so eine kleine Internetseite oder so eine kleine Studenten-Filmzeitung, das würde heute nicht mehr ausreichen.
Da haben wir ja Glück, dass da Patrick, was dein Filmhalunken-Kollege ist, das jedes Jahr macht und auch schafft und wir offensichtlich gut genug sind, dabei sein zu dürfen.
Das kann man so sagen. Also sie sind mit Radio Frei sehr zufrieden, aber sind da auch streng. Also bei Mitmachradios wie uns geben sie eben eine Presseakkreditierung, einen Presseausweis raus, aber auch nicht mehr. Also wir könnten jetzt ja auch leider nicht sagen, wir beantragen mal 5. Wenn wir jetzt der Spiegel wären oder die New York Times, würden wir wahrscheinlich auch 3 Presseausweise bekommen. Das hängt schon auch ab davon, wie bedeutsam dann das Medium ist.
Wir machen mal eine kurze Musikpause und reden dann darüber, was sich jetzt in diesen 25 Jahren verändert hat. Wir werden alles besprechen und heute Nachmittag irgendwann fertig sein. Nein, wir müssen uns natürlich reduzieren, aber hören zwischendurch mal einen kurzen Song zur Auflockerung. Du hast mir einen in den Ordner gelegt. Sollen wir den jetzt hören oder ist der für später?
Den können wir auch gerne bringen. Also das ist ein Song von Laura Marling, Murder, He Wrote. Und das ist ein Song aus einem Berlinale Gewinnerfilm, den letzten Gewinnerfilm, den ich eigentlich richtig ausnahmslos gut fand. Der ist jetzt schon 9 Jahre alt. Der Gewinnerfilm heißt Körper und Seele von der ungarischen Regisseurin Ilde Enuidi. Und wir hören jetzt diesen Song.
Forgive me, hearer. I cannot stay. He cut out my tongue. There is nothing to save. Love me, O Lord. He threw me away. He laughed at my sins. In his arms I must stay. He wrote, I'm broke. Please send for me. But I'm broken too and spoken for. Do not tempt me. Her skin is white and I'm light as the sun. So holy light shines on the things you have done. So I asked him how he became this man. How did he learn to hold fruit in his hands? And where is the lamb that gave you your name? He had to leave though I begged him to stay. Left me alone when I needed the light. Fell to my knees and I wept for my life. If he had have stayed, you might understand. If he had have stayed, you never would have taken my hand. He wrote, I'm low, please send for me. But I am broken too and spoken for. Do not tempt me. And where is the lamb that gave you your name? He had to leave though I begged him to stay. Begged begged him to stay in my cold wooden grip, begged him to stay by the light of this ship. Me fighting him, fighting life, fighting dawn, and the waves came and stole him and took him to war. He wrote, I'm broke, please send for me. But I'm broken too and spoken for, do not tempt me. Forgive me, hearer, I cannot stay. Cut out my tongue, there is nothing to save. Love me, O Lord, he threw me away. He laughed at my sins, in his arms I must stay. We write, that's all right. I'm Mrs. Smell. We speak when spoken to, and that suits us well. That suits us well. That suits me well.
Musik aus dem Jahre 2017, und ich finde, bei manchen Musiken, na gut, wenn man es vorher weiß, aber man hört irgendwie, dazu könnten Bilder passen, das könnte aus einem Film sein. Es gibt so Musik, die einfach passend ist für Filme. Wir reden über die Berlinale und die letzten 25 Jahre, denn vor 25 Jahren war Reinhard das erste Mal dort und sitzt jetzt hier bei mir im Studio. Wir haben schon darüber gesprochen, wie das damals für dich war, wie du hinkamst, wie du es erlebt hast. Wenn ich dich jetzt frage, wie hat sich denn die Berlinale in diesen 25 Jahren verändert, kannst du mir da eine Antwort geben? Also gibt es irgendwas, wo du sagst, das war auf jeden Fall anders?
Also einmal war es trotzdem leichter und zugänglicher, an Karten zu kommen. Da ist heute der Run einfach größer, also Punkt 10 Uhr, jetzt wird viel mehr online gemacht. Das sind also strukturelle Sachen. Das war damals noch einfacher, noch lockerer. Hat aber auch wieder mit was Positivem zu tun, dass der Publikumszuspruch in den letzten 25 Jahren nochmal sich extrem gesteigert hat. Also schon vor 25 Jahren war das ein beliebtes Filmfestival, aber jetzt ist es wirklich so, wollen alle dahin. Das ist das eine. Und inhaltlich würde ich das ganz kurz beantworten. Das merke ich wirklich so, ist es, dass ab 2001 und spätestens ab 2002 gab es dann einen neuen Leiter, Dieter Kosslick, es wirklich noch weltoffener, was die Filmauswahl angeht, geworden ist. Ich habe auch mal geschaut, dass in den 90er Jahren, also der Hauptpreis bei der Berlinale ist ja der Goldene Bär, den 90er Jahren waren innerhalb von 11 Jahren, wurde 8-mal der Goldene Bär, der Hauptpreis, an amerikanische Produktionen vergeben. Aha. Da muss man dazu sagen, das waren trotzdem auch gute Filme. Also um mal das zwei Beispiele zu nehmen. Im Jahr 2000 hat den Goldenen Bär Magnolia von Paul Thomas Anderson bekommen, der jetzt gerade mit One Battle After Another im Oscar-Rennen ist. Und 1999 hat es Der schmale Grat von Terrence Malick bekommen, auch ein großartiger Film. Also das waren auch gute Produktionen. Aber es fiel auf, dass wirklich in den 90ern fast jedes Mal eine amerikanische Produktion gewonnen hat. Und seitdem ich da war, es gibt keinen direkten Zusammenhang, seit 2001 hat nicht einmal wieder eine amerikanische Produktion gewonnen, sondern es war eine wirklich chinesische Produktion, ungarische Produktion. Und. Also das hat sich auch schon deutlich verändert.
Aber woran liegt das? Also du hast gerade schon Dieter Kosslick angesprochen, der war ja lange Direktor bis 2019. Das hätte ich nämlich sowieso gefragt, wie prägend diese Position ist, weil es gibt ja auch noch eine Jury oder wer entscheidet das alles? Und wie wichtig ist da quasi der Obermensch?
Der ist sehr wichtig. Also der kann natürlich schon die Weichen stellen, also was Juryauswahl angeht und so weiter. Das ist schon, der kann schon eine Handschrift verpassen, der kann nicht alles verändern, aber um mal auch Dieter Kosslick bei ihm zu bleiben, du hast ja gerade gesagt, der war 17 Jahre am Ruder und das muss man schon sagen, gerade in der ersten Zeit hat er schon das ganz gut gemacht. Der kam, das sind ja oft Leute, die in dem Fall Filmfunktionäre, nenne ich mal, sind, der kam von der Filmstiftung Nordrhein-Westfalen, hatte Kontakte Und der hat erstmal dafür gesorgt, das war 2001 ein großes Thema, nicht nur diese Internationalität, dass mehr Filme eben auch aus der ganzen Welt kommen, aus dem asiatischen Raum, sondern auch, und es ist heute noch ein Sorgenkind, dass der deutsche Film auch wieder stärker vertreten ist. Und bei seiner ersten Berlinale, das war meine zweite dann, 2002, waren alleine 4 deutsche Filme Wettbewerb. Das kann er schon mit beeinflussen und auch die Jurybesetzung, da kann man schon Signale setzen, also um mal in der Gegenwart anzukommen. Jetzt gibt es ja eine Leiterin aktuell. Zum zweiten Mal macht es die Amerikanerin Tricia Tuttle und die hat zum Beispiel als Juryvorsitzenden diesmal Wim Wenders ausgewählt. Also das sind schon Signale, die man da aussetzen oder aussenden kann.
Ich habe gestern in dem Gespräch, was du mit Patrick unterdessen gesendet hattest, gehört, dass die Berlinale ja auch irgendwie ein Symbol der Zeitgeschichte ist oder die Zeitgeschichte widerspiegelt in den Filmen, aber vielleicht auch in dem, was dort passiert. Würdest du sagen, dass sich das über die Jahre auch quasi immer als Spiegelbild an die Gesellschaft erkennen lässt oder ist das irgendwie auch so eine Blase für sich?
Beides. Natürlich ist es ein bisschen immer eine Blase, aber es ist immer auch ein Spiegelbild, welche Art von Themen gerade gefragt sind. Das spielt sich auch bei den Jurorinnen und Juroren eine Auswahl. Also ich weiß noch, relativ früh, auch ein bemerkenswerter Film, war das Thema Migration, Flucht in den Nullerjahren schon Thema. Bei uns ist es ja dann spätestens ab dem Jahr 2015 richtig angekommen. Es war auch in den Nullerjahren schon Thema. Und es gab damals einen bemerkenswerten Gewinnerfilm, der hieß In This World aus dem Jahr 2003 von Michael Winterbottom. Also da kann man schon den Zeitgeist ablesen. Und dann auch, wir schauen immer wieder aus unterschiedlichen Gründen, auch wegen der Proteste in den Iran. Und allein da hat man gemerkt, in den letzten 15 Jahren gab es auch 3 iranische Gewinnerfilme von 3 unterschiedlichen Regisseuren. Also Nadir und Simin, ein sehr, sehr sehenswerter Film, Eine Trennung. Dann Taxi Teheran von Javier Panahi und zuletzt eben Es gibt kein Böses. Das waren alles auch bemerkenswerte Produktionen und da ging es eben auch mal an den Iran. Und da merkt man schon, wir schauen auch in diese Konfliktregion und gucken auch, was entsteht da eigentlich an Filmen. Teilweise auch von Regisseuren, die Berufsverbot im eigenen Land haben, wie es bei Javier Panahi der Fall ist.
Das eine ist ja, welche Themen behandeln Filme, wie wird das irgendwie aufbereitet? Das andere ist dann der Film als Handwerk, als Kunst, als Kulturstück. Und am Ende werden diese Bären verteilt, werden Preise verteilt. Hast du jedes Mal gesagt, ja, voll richtig, würde ich auch so machen? Oder gab es da auch für dich persönlich Gewinnerfilme, die du überhaupt nicht nachvollziehen konntest?
Also am Anfang, und das ist ja auch ehrlich gesagt Teil des Spiels, ne, was wir jetzt auch machen, dass man natürlich, die Bewertung gehört schon mit zu dem Diskurs, um es mal ganz hochintellektuell zu sagen, dass man da sich wieder dran reiben kann. Aber um es kurz zu beantworten, also in meiner ersten Zeit, in den ersten 10 Jahren war ich immer sehr d'accord mit den Entscheidungen. Und in den letzten Jahren, muss ich sagen, fand ich das immer so ein bisschen schräg. Und das muss man auch mal so ganz deutlich sagen, die Filme haben in der Regel, und das ist für mich dann auch ein ganz gutes Kriterium, wie wichtig sind die dann später noch? Kommen die dann weiter noch an? Ja, und in den letzten Jahren war es wirklich so, also der letzte Gewinnerfilm war Oslo Stories Träume. Ja, kein ganz schlechter Film, aber auch kein herausragender. Der vorletzte war eine Dokumentation, Dahomey. Hat nie jemand gehört, hat nie eine Rolle gespielt, die letzten Gewinnerfilme. Und mal um Cannes als Vergleich zu nehmen, ja, da hat 2023 den wichtigsten Preis Anatomie eines Falls gewonnen mit Sandra Hüller. Das ist schon eine andere Ansage. Ein Jahr später hat es Anora gewonnen, ein Film, der dann auch die Oscars abgeräumt hat. Im letzten Jahr hat es Ein einfacher Unfall gewonnen, also von genau besagten Javier Panahi, der mit Taxi Teheran in Berlin gewonnen hatte. Ein Film, der trotzdem auch gesprächswertig ist. Und da haben sie in den letzten Jahren daneben gelegen. In den ersten Jahren fand ich, war die Auswahl sehr gut, um mal 2 Beispiele zu nennen. 2002 hat ein Film, ein Anime, also ein gezeichneter Film gewonnen, nämlich Chihiros Reise ins Zauberland von Hayao Miyazaki. Und das ist wirklich einer der besten Animationsfilme überhaupt. Großartiger Film, absolut gute Entscheidung. 2003, habe ich schon gesagt, hat In This World gewonnen. Und 2004, das war der letzte deutsche Film, der gewonnen hat, aber der auch richtig gut ist, Gegen die Wand von Fatih Akin. Also das waren wirklich Filme, die dann auch später noch eine Rolle gespielt haben.
Und du dich ja offensichtlich jetzt auch noch dran erinnerst. Ich weiß nicht, also wie viele Filme du in deinem Leben schon gesehen hast, immer wenn wir zur Berlinale mit Patrick telefonieren, stehe ich immer da mit offenem Mund, wenn ich höre, wie viele Filme er sieht und sich auch noch dann erinnert und die nicht durcheinander bringt. Kannst du mich beruhigen? Geht es dir manchmal auch so? Vergisst du auch Filme oder hast du die alle noch präsent oder sind es dann wirklich so die Schmuckstücke, wie du es eben schon benannt hast, die du auch nach 20 Jahren noch weißt?
Du hast schon recht, also viele Filme sind auch vergessen. Ich muss sagen, auch gerade in der zweiten Hälfte, ich bin ja immer wieder hingefahren, habe ja auch dann auch für Radio Frei dann berichtet, ist auch vieles wieder vergessen. Aber aus den ersten Jahren sind einige wenige geblieben, das muss ich schon sagen. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, was am meisten geblieben ist, welcher Berlinale-Film, dann von meiner zweiten Berlinale aus dem Jahr 2002, Halbe Treppe von Andreas Driesen. Das ist ein Film, den ich heute noch, der heute noch zu meinen Lieblingsfilmen gehört. Und das werde ich auch nie vergessen, wie damals die Pressekonferenz abgelaufen ist, weil alle Filmbeteiligten, da war ja viel improvisiert, der Film, alle Filmbeteiligten haben gedacht, auch Andreas Driesen, der Regisseur, das ist die große Katastrophe, mal sehen, wie es ankommt. Und da gab es einen Beifallssturm, das hört man auch noch auf den Aufnahmen von der Pressekonferenz, wie bei einem Fußballspiel. Und das ist bis heute einfach geblieben. Das ist der Berlinale-Film für mich. Aber es ist eben auch schon 24 Jahre her.
Mit Blick auf die Uhr müssen wir zum Ende des Gesprächs kommen und ich habe noch zwei Fragen an dich. Die eine heißt, was könnte in 25 Jahren prägend auf der Berlinale sein? Also 2051, wie sieht da die Berlinale aus? Wie entwickelt sich die Filmszene? Gucken wir alle nur noch Netflix, Amazon Prime und wie sie alle heißen? Oder hat das Kino, also meinst du, dass es in 25 Jahren die Berlinale noch gibt und wird sie noch sein wie heute?
Ich hoffe. In deiner Frage steckt auch ein bisschen drin, was vielleicht mein Wunsch ist. Also Serien, um das mal zu sagen, ja, die werden immer eine Rolle spielen, aber der ganz große Serienhype ist auch vorbei. Die Berlinale hat versucht, auch in den letzten 10 Jahren immer darauf mit zu reagieren. Es gibt immer mal so ein paar erste Serienfolgen, die da präsentiert werden. Ich hoffe, dass die Leute noch weiter ins Kino gehen im Jahr 2051. Und um das auch mal zu sagen, das ist so ein bisschen so ein Wunsch, die Berlinale ist so 1951 gestartet, ganz klein. Da wurde immer mehr, das ist wie so ein Haus, was mal ein kleiner Ferienbungalow war. Und irgendwann wurde immer mehr angebaut und auch zu viel angebaut. Nämlich immer mehr Sektionen, immer mehr Sonderreihen. Es ist einfach zu viel, um es zu sagen. Und wenn ich mir wünsche oder die ideale Vorstellung für 2051 wäre wirklich eine Berlinale, die eben nicht so wie dieses Jahr, werden ja 341 Filme gezeigt, dass vielleicht mal einfach nur wieder 100 Filme gezeigt werden, die aber dann auch wirklich qualitativ noch interessanter sind und wir haben vielleicht nur 3 Sektionen mit nur 5 Abspielstätten oder 4, die auch noch zentral gelegen sind. Dann wäre es wieder so das gute alte Haus, wie es mal gewesen ist. Jetzt ist es gerade ein bisschen verbaut, aber das ist schon seit Jahren so.
Dann sind wir gespannt, was du uns in 25 Jahren berichten kannst, wenn wir genauso hier sitzen an dieser Stelle im Kulturquartier dann allerdings.
Das stimmt, ja.
Und ich dich dazu befrage, mit den ein oder anderen Gebrechen sitzen wir dann hier und sprechen über Filme. Jetzt die Berlinale 26 steht vor der Tür, auch du fährst hin. Letzte Frage. Worauf freust du dich? Was hast du vor oder noch gar nichts und du bist einfach spontan?
Also ich freue mich immer auf interessante Gespräche. Das passiert wirklich immer bei der Berlinale. Das wird auch Patrick bestätigen. Ja, man sitzt da wirklich erstens in vollen Kinosälen, das ist toll. Und also nicht, dass ich das plane, dass ich jemand dann irgendwie ein Gespräch ans Bein binde. Es kommt immer irgendwie, ach, was haben Sie denn schon gesehen und so. Das ist ganz toll. Und ganz konkret Film. Im Wettbewerb gibt es ja 3 deutschsprachige und 2 österreichische Beiträge. Ein österreichischer Beitrag ist mit Sandra Hüller. Ich bin Fan von Sandra Hüller. Der heißt Rose oder wird im Englischen dann Rose ausgesprochen. Und auf den Film freue ich mich ehrlich gesagt am meisten.
Dann wünsche ich dir viel Spaß, gutes Guckvergnügen und ja, vielleicht erzählen wir dann hinterher, na, ihr werdet bei glorreichen Halunken in dem Filmmagazin ja wahrscheinlich auch ausführlich dann hinterher nochmal berichten, oder?
Da werden wir auch nochmal sehr ausführlich alles einsammeln und nochmal eine Nachbetrachtung machen.
Wir hören jetzt Musik von der Space Lady, über die würde es sich auch auf jeden Fall lohnen, einen Film zu machen. Eine imposante Persönlichkeit mit imposanter Musik. Danke Reinhard, bis bald.
Sehr gern, Marie.
Stereo sci-fi space echo, keyboard Cadillac with a box Jaguar, atomic Wurlitzer flash, a souped up Casio. Bubble blasters and a dry ice Eskimo. Strobe light lasers, floodlights, their phasers. Bubble blasters and a dry ice Eskimo. Thank you.
lasers, floodlights, their phasers, bubble blasters, and it dries the snow.
Die Space Lady mit einem Song hier im Unterdessen Magazin auf Radio Frei. 10.32 Uhr oder 19.32 Uhr, wenn ihr die Wiederholung hört. Jetzt habe ich mir vorher nicht überlegt, was ich für Musik spiele. Vielleicht hier. Weil passt irgendwie wahrscheinlich auch auf mich. Oder bin ich Fan von irgendwas? Wir hören die Sterne.
Pop stars, film stars, Clubmesser, Rennrad fahren, saufen auf der Reeperbahn, Kampfsport, Literatur, Mona Lisa, Popkultur, Geschichte, Motten, Make-up, TikTok.
Am Ende wirst du Fan von irgendwas. Lange
Wir saßen neulich hier im Radio auf der Freifläche an unserem großen Tisch und irgendwie hatten zufällig mehrere Personen Essen dabei. Wir saßen und mittagten und dann entspann sich ein Gespräch darüber, was man in Erfurt eigentlich einer Subkultur zuordnen könnte oder wo irgendwie eine alternative Szene ist und dann die Frage, was ist denn das eigentlich? Und so, warum wir darüber sprachen an diesem Tag war, weil Mathilda, die derzeit hier ein Praktikum macht, sich mit dieser Frage beschäftigt und wissen wollte, was die Menschen in Erfurt zu dieser Frage sagen. Und was dabei herausgekommen ist, das hören wir jetzt hier.
Radio frei. Von Punk bis Poetry Slam. Auch in Erfurt gibt es eine alternative Szene. Orte wie das Veto, das AJZ und das Queere Zentrum sind Treffpunkte für Alternatives hier in Erfurt. Doch wie präsent ist die Szene in der Wahrnehmung der Leute wirklich? Ich habe mich umgehört und gefragt, denken Sie, dass Erfurt eine lebendige alternative Szene hat und woran machen Sie das fest?
Ich würde schon sagen, dass es schon so ein, auch gerade wegen dem Rechtsdruck, da schon auch eine Antibewegung auf jeden Fall vorhanden ist. Ich glaube, man könnte es aber auf jeden Fall noch fördern, irgendwie vor allem so in Studentenkreisen, dass das noch irgendwie aktiver wird. Ja.
Ehrlich gesagt, zumindest nicht, was ich mitbekomme. Ne, bin da aber auch nicht so involviert in dem Thema. Aber von daher, nein, leider nicht.
Das würde ich definitiv sagen. Es gibt ja diverse Clubs hier bei uns. Kennen wir ja. Kalif Storch, um mal so zu nennen. Zum Beispiel Kickerkeller. Ich selber gehe zum Beispiel sehr gerne in Kalif. Kickerkeller sind super schöne Sachen. Es gibt auch eine kleine, aber glaube ziemlich coole Hardcore-Szene. Da sind ja öfter im VIB-Kombinat Konzerte, Hardcore-Konzerte mit vielen coolen Bands und sowas. Also das ist, würde ich schon bejahen, definitiv.
Nur im Underground, also sagen wir mal so, die DJs von Erfurt, das ist alles nur Underground. Also alternativ ist da nicht wirklich was. Also, wie gesagt, also, es war mal besser, es war mal echt besser, aber heute nicht mehr.
Ja, ich denke, wir haben schon eine gute Kulturszene, auch alternative Szene, beziehungsweise wir haben ja auch einen Zughafen, Kulturquartier hinten, ich glaube, in der Magdeburger Allee gibt es ja auch so ein alternatives Kulturzentrum. Und ich denke schon, wir sind da gut, wir haben schon eine gute Szene.
Ich denke, es gibt schon eine Szene, ich beobachte das, aber ich nutze eben nicht so sehr. Deswegen kann ich da auch nicht so sehr viel Aussagen dazu treffen.
Also es gibt das Queere Zentrum, aber ansonsten das IOZ vielleicht noch, aber eher weniger, nee.
Ich habe keine Ahnung.
Du weißt nicht, was das ist?
Nein.
Was hättet ihr gesagt, wenn Mathilda euch gefragt hätte? Sie war nämlich in Erfurt unterwegs und hat random Leute gefragt, ob es in Erfurt eine alternative Szene gibt. Und sie hat mir jetzt hier noch fix spontan ein Lied reingereicht, Mommy Long Legs mit Weird Girl.
Yeah. 96,2.
Man muss geistig flexibel bleiben, gerade in meinem Alter.
Ich will nicht mehr funktionieren von die Nerven. Ich habe jetzt gerade verzweifelt versucht, einen moderativen Übergang zu finden in den letzten verbliebenen 3 Sekunden und der ist mir nicht eingefallen. Wir kommen zu einer neuen Rubrik, die so neu gar nicht mehr ist. Schon Folge 6 können wir jetzt hier hören, der Kulturfragmente. Das sind kleine Hörstücke zu kleinen Fundstücken, die im Zuge des Umbaus des Kulturquartiers zutage treten und ein Zeugnis sind von der langjährigen Theater- und Kulturgeschichte des Hauses. Was haben wir denn in der Folge 6 vorliegen?
Also alles, was staubig ist, ist unter dem Publikumsraum im großen Saal gewesen.
Zigarettenschachteln.
Kaugummipapier, Bonbonpapier.
Also du hast ja auch eine alte Kabinett gefunden.
Autogrammsammelheft.
Oder
Programmheft, Tickets.
Also so ganz skurrile Dinge auch.
Kulturfragmente über Reste und Relikte.
Ja, es gibt wirklich so viele Dinge zu erzählen oder wiederzugeben. Ne, dann hast du hier die Zitate. Ich bin ständig auf der Suche nach Stücken, die jungen Menschen anregen, vermitteln können bei ihrem Versuch, einen Standpunkt in dieser Zeit zu finden.
Okay. War das gerade, was du gelesen hast?
Genau, also ich habe jetzt hier gerade weitergeblättert. Das ist jetzt ein Stück, das heißt Fiktiver Report über ein amerikanisches Popfestival.
Ein querformatiges A5 großes Heft.
Genau, in schwarz-weiß gedruckt und vorne Mick Jagger kniend vor dem Publikum. Und es ist wahrscheinlich auch ein Ausschnitt aus einem anderen Bild, weil es ist auf doppelseitig A5 Querformat, wo man das Publikum sieht, als auch den Künstler, wobei hier die Übergänge eher so zu deuten sind, dass es doch zwei losgelöste Formate sind, weil es keine nahtlose Übergang wirklich zu sehen ist.
Und da drin ist jetzt quasi noch ein Einlegeblatt gewesen,
genau, ein was Einlegeblatt mit der
Schreibmaschine
geschrieben wurde.
Ja. Und davon hast du gerade vorgelesen.
Genau, und das ist auch geklammert gewesen, das hat wohl jemand eingeheftet. Ich würde noch kurz mal gucken, also hier gibt es halt Zitate von Jimi Hendrix, von Henry Kissinger. Jimi Hendrix sagt, in meiner Musik kann ich alles tun, was ich möchte, da bin ich wirklich frei.
Ich habe jetzt noch Jimi gar nicht Hendrix richtig verstanden, was es eigentlich ist.
Das ist ein Stück über ein fiktives Popfestival, amerikanisches Popfestival,
okay,
was dann 1974, 75 lief, herausgegeben von der dramaturgischen Abteilung, wie so oft. Worum es darin genau geht, lässt sich jetzt auf den ersten Blick nicht wirklich ablesen. Es gibt halt viele Zitate, zum Beispiel aus dem Stern von 1970. Aber ob das jetzt selbst eine Eigenproduktion ist oder übernommen, lässt sich hier an dieser Stelle nicht so leicht sagen.
Ja, vielleicht können wir das hier noch aus diesem
Einlegeblatt
erfahren.
Genau.
Weil da stehen ja jetzt erstmal die Personen drauf, die hier spielen wahrscheinlich. Mhm. Und es spielt die Gruppe Karat.
Genau, also Karat hat die Musik dazu gemacht. Mhm. Und es hat Renate Hundertmark hat die Esther gespielt. Joanna wurde von Elke Brosch AG gespielt, Beverly von Ute Krüger, Marianne von Petra Bartel, ein Mädchen von Edeltraud Hoffmann, Joschef von Hans-Michael Schmidt und noch viele weitere waren daran beteiligt. Und hier gibt es dann nochmal Positionierung von den Mitwirkenden und auch wahrscheinlich
von Eckhard Kiesewetter. Und das, was du hier gerade gelesen hast, das war der Anfang von dem Text von Eckhard Kiesewetter.
Von Kiesewetter. Also er schreibt dazu: Ich bin ständig auf der Suche nach Stücken, die jungen Menschen Anregungen vermitteln können bei ihrem Versuch, einen Standpunkt in dieser Zeit zu finden. Man muss sich klar vor Augen führen, wir reden hier von 1975, ne? Oder war es 1975 oder 1973? Sprich 1974 im Dezember, sprich irgendwas kurz oder vor nach dem Vietnamkrieg. Ich glaube, dass uns mit dem fiktiven Report über ein amerikanisches Popfestival so ein Stück in die Hände gegeben ist. Wir müssen uns immer wieder neu mit dem imperialistischen Teil unserer Welt auseinandersetzen, da Verführung von ihm ausgeht und er Illusionen ermöglicht. Wir erzählen unsere Geschichte von Esther und Josef, um einen Anstoß zu geben, sich über die große Auseinandersetzung unserer Zeit Klarheit zu schaffen.
Wow, ich hätte es mir voll gerne angeguckt, dachte ich gerade so.
Ja, ich...
Zu spät.
Ich finde es interessant, aber da muss auf jeden Fall nicht Imperialismus drinstehen, aber herzlich willkommen in der Jetztzeit. Mehr möchte ich dazu nicht sagen.
Naja, aber da wird es durch sowas...
Ne? Ja, dadurch wird halt wieder ganz klar, was damals halt so eine wichtige Rolle gespielt hat. Ich meine, ja, Punkt. Die Hauptdarstellerin sagt dazu, Esther kommt als Suchende in die Geschichte. Sie klammert sich lange verzweifelt an Illusionen. Als ihr das misslingt, wird ihre Furcht zur Warnung. Was mich mit Esthers Tod versöhnt, ist, dass sie die Fragen an und über die Welt nicht nur auf sich selbst bezieht. So wird eine Möglichkeit sichtbar, eine Möglichkeit zum Weiterdenken. Und das sind halt so die persönlichen Noten, die halt vielleicht so ein Stück auch nochmal ein bisschen weitertragen. Die Regie war auch von Eckhard Kiesewetter und das Ursprungsstück stammt aus Ungarn von Hans Skirek. Genau, und die Nachdichtung der Lieder hat dann Karat übernommen und wahrscheinlich auch live dann vertont.
Soweit ein Fundstück, was viele, viele Jahre eingestaubt irgendwo in der Ecke des Kulturquartiers lag und jetzt durch Björn in dem Fall wieder hervorgehoben wurde und hier bei uns ins Radioprogramm findet. Die bisherigen Stücke und auch das jetzt bald gibt es bei uns auf der Homepage zum Nachhören und auch zum Anschauen, weil wir ja darüber sprechen, wie es aussieht. Und wenn ihr neugierig seid, könnt ihr nachschauen unter radiofrei.de. Musik vom Brandbrauer Frick Ensemble, immer wieder cool. Cool ist auch Uli und ihr unterdessen. Morgen am Mittwoch könnt ihr sie hören. Und sie hat ein volles Programm. Es geht um die Schulstreik-Demo bezüglich der Wehrpflicht. Es gibt nochmal einen Rückblick auf die Demo für eine solidarische Asylpolitik. Und es geht um Gewaltschutz für Kinder und Jugendliche. Und irgendwo dazwischen auch noch eine neue Folge Switch vom Frosch zum Vogel über gewaltfreie Kommunikation im Alltag. Ich stehe in 2 Wochen wieder hier. Wenn ihr Lust habt, schaltet ein, gerne auch zwischendurch. Heute zum Beispiel geht es weiter ab mittags mit der letzten Zeitsprung-Sendung. Metal gibt es ab 15 Uhr, gefolgt von der Freistunde um 5. Und am Abend die Austauschsendung Osmose um 8, gefolgt von Play Some Records wie jeden Dienstag und The New Noise und Seekrank bringen euch dann ins Bett. Ich wünsche euch eine gute Zeit, schöne Erlebnisse und sage Tschüss, bis bald.